Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. Ja, ich sollte den Podcast wahrscheinlich On the Road nennen, weil ich tatsächlich jetzt die letzten Woche doch immer häufiger dann doch wieder unterwegs bin, bei Kunden, auf Veranstaltungen und könnte man ja auch sagen, manchmal so ein bisschen während des Autofahrens so eine gewisse Langeweile aufkommt, knüpft sich einfach die Zeit, wenn man dann im Auto sitzt, um ja auch das eine oder andere Thema mal so ein bisschen zu reflektieren. Ja, ich komme übrigens gerade auch von einem Kundentermin und ich würde mal umreißen, ein wesentliches Thema in diesem Kundentermin war, Ausblick zu nehmen auf die zukünftige Entwicklung im Bereich IT Asset Management, Software Asset Management, auch ganz konkret Lizenzmanagement. Und die Frage, die den Kunden beschäftigt hat, im Wesentlichen war, ja, wie viel Personal brauche ich eigentlich für das, was ich jetzt hier aktuell an Grundlast habe, an Themen, die ich bearbeiten muss? Und das ist, ich sag mal so die klassischen Dinge wie Vertragsmanagement, Lizenzberatung im Sinne von, ich habe hier eine Nutzung, wie viele Lizenzen brauche ich dafür? Audit Support, sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Hier und da sicherlich Mitwirkung in bestimmten Prozessen wie eine Art Vorklärungsprozess oder wenn es um konkrete Beschaffungen geht, dass man dann natürlich entsprechend mitwirkt. Ja, und dafür hat der Kunde jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, ich sage jetzt mal sicherlich mit einem gewissen Herstellerfokus, dann eben diese Aufgaben übernehmen. Soweit, so gut. Aber der Kunde hatte dann schon selber gesagt, dass er immer mehr Anfragen sich auseinandersetzen muss, die so in Richtung einer strategischen Beratung und Unterstützung gehen. Auch komplett neue Themen, Beispiel, das ist natürlich klar, Cloud, da werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber auch so Open Source Compliance, Regulatorik, die sicherlich auch sich bei diesem Kunden konkret dann eben auf interne Abläufe und auch notwendige Prüfungen einfach mit auswirkt. Die Frage war halt ganz konkret, wie wird sich das weiterentwickeln? Und sicherlich, und die Frage treibt den Kunden eben auch rum, gibt es ja auch so eine, vielleicht so eine Sicht auf die Welt, der man sich dann aus Sicht des Verantwortlichen in dem Bereich stellen muss, nämlich mit Cloud ist doch irgendwie vieles einfacher geworden. Das müsste sich doch auch beispielsweise in solchen Dingen wie Personalbedarfsplanung im Bereich Lizenzmanagement auswirken. Also da müsste man schon mal fragen, ist jetzt eigentlich der Begriff noch richtig gewählt, dass es den Lizenzmanager gibt. Das ist ja der Lizenz- und Subskriptionsmanager, wenn man es richtig nehmen will. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gibt es denn wirklich diese Vereinfachung oder anders ausgedrückt vielleicht ja auch die Komplexitätsreduktion und vielleicht auch nicht mehr die ganzen notwendigen Prüfungen im Sinne von Risikoanalyse? Bei der Cloud kann man doch gar nicht mehr nutzen, als man gekauft hat. Die Frage kann man ja mal direkt mit Ja beantworten. Es ist so, ich kann nicht einfach mehr nutzen, als was ich gekauft habe. Es gibt ein paar kleine Bereiche, wo das sicherlich irgendwie dann doch geht, aber so viele sind das nicht. Also das ist jetzt mal diese Sicht, ja, das muss doch alles viel einfacher sein, für sich genommen jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, aber jetzt müssen wir mal das vielleicht dann doch ein bisschen weiter auseinandernehmen. Ja, schau mal ein paar Meter tiefer. Ja. Und fällt erstmal eins auf. Ich habe da mal gefragt, ihr habt ja jetzt plötzlich eben auch weniger Verträge für On-Premise-Lizenzierung. Und ich sage jetzt erstmal nur als Komplexitätskriterium Anzahl der zu verwaltenden Verträge. Kann man erstmal sagen, jetzt durch Cloud gibt es nicht weniger Verträge. Also im Gegenteil, es gibt mehr Verträge. Ja, also vielleicht ist das bei Microsoft doch jetzt noch ein Sonderfall, ne? Dann hat man eben in diesem einen Vertrag, meinetwegen im Enterprise Agreement, auch das Thema Cloud-Nutzung abgebildet, aber dafür gibt es zumindest für dieses Cloud-Thema dann eben auch schon so ein Ergänzungsvereinbarung, Server Cloud Environment. Also ja, eigentlich ist es, wenn man es auf der Ebene betrachtet, sogar auch da ein Mehr an Verträgen. So, ich kann jetzt auch sagen, bei SAP, da gibt es ja eigentlich immer nur die ganz klare Trennung. On-Premise, eigener Vertrag, jeder Cloud-Service, SuccessFactors, Ariba, eigene Verträge, nicht ein Vertrag, sondern eigene Verträge. Also faktisch so jeder einzelne Service, zumindest die großen, unterscheidet sich von so der klassischen HANA Enterprise Cloud oder den Cloud-Services, die es sonst von SAP gibt, um eben ERP in die Cloud zu heben. Das macht man dann eben eher über so Verträge wie RISE with SAP. Aber da komme ich später nochmal auch auf diesen Aspekt zu sprechen. Ich hoffe mal, das Windgeräusch im Hintergrund stört nicht allzu sehr, aber ich zeichne jetzt gerade auf, während ich hier ganz entspannt über die A1 fahre. Ja, also eins mal festzuhalten. Erster Punkt, die Anzahl der Verträge hat eher zugenommen. Also ist kein Rückgang zu verspüren. Will ich mich also wirklich um jeden Vertrag kümmern und habe dann eben zur Steuerung der Verträge auch pro Vertrag eine gewisse Anzahl Stunden geplant, würde ich mal sagen, ist mit Cloud eher das Gegenteil der Fall. Ja? Zumindest aktuell, weil die wenigsten Unternehmen dann eben so eine Cloud-First- oder Cloud-Only-Strategie fahren und mit Abschluss des Cloud-Vertrags de facto dann die On-Premise-Nutzung wegfällt. Ne, die ist immer noch da und Cloud kommt dazu. Also, wie gesagt, alleine daraus entsteht eine höhere Komplexität. Was auch noch ganz spannend ist, ist, dass jetzt mal sagen, die Produkte, die ich eben in den On-Premise-Verträgen habe, und meinetwegen gibt es auch vielleicht so bei dem einen oder anderen Hersteller eben das Äquivalent in der Cloud oder als Subskription, dann natürlich trotzdem unterschiedliche Materialnummern haben. Also ich könnte jetzt alleine schon, wenn ich dann überlege, wie viele Materialnummern jetzt am Ende von einem Lizenzmanager überwacht und verwaltet werden, könnte ich auch sagen, auch das nimmt zu. Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ne? Also reduziere ich nur die Nutzung der Produkte on-premise, beende sie aber für sich genommen nicht gänzlich, also dass trotzdem immer noch eben doch bleibt, so ein Teil bei on-premise bleibt. Ja. Und auf der anderen Seite fahre ich Cloud-Nutzung hoch. Ist also jetzt nicht nur die Anzahl der Verträge größer, sondern auch die Anzahl der Produkte, schrägstrich Services. Also auch eine weitere Zunahme an Komplexität. Und zusätzlich kämpfe ich natürlich auch noch mit diesen möglichen Vermischungen. Also dass letztendlich auch die On-Premise-Lizenz, ja, jetzt meinetwegen bei Microsoft dann eben mit entsprechender Software Assurance, dazu genutzt werden kann, in der Cloud zumindest ein anderes Pricing vom Lieferanten, also in dem Fall von Microsoft, zu bekommen. Ne? Sogenannte Hybrid Use Benefits. Das ist ein weiterer Komplexitätstreiber. Also da gibt es Überlappungen. Und da kann ich natürlich jetzt noch viele andere Punkte aufzählen, wo ich einfach jetzt ein genaues Gegenteil sehe, im Sinne von auch Aufwand der Kontrolle, des Nachhaltens, des Analysierens. Ja, das geht nach meinem Dafürhalten eher nach oben. Temporär würde ich sogar sagen, sind gewisse Lastspitzen feststellbar. Das ist gerade in diesen Phasen der Fall, wo größere Teile der Infrastruktur oder bestimmte Services dann eben in die Cloud verlagert werden. Ja. Ich hatte schon gesagt, RISE with SAP, ich werde gleich nochmal was dazu sagen, jetzt ist der Moment. Ja. Also ich habe einen Kunden, das ist aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, er hat jetzt letztes Jahr eben einen RISE with SAP-Vertrag gezeichnet. Und das betrifft jetzt nicht nur diesen Kunden, aber mit dem habe ich das jetzt erst vor kurzem besprochen. Und da hat man eben einen Vertrag, der es einem erlaubt, als Kunde dann eben in der SAP oder mit der SAP zusammen in die Cloud zu gehen. Und SAP managt natürlich dann die Systeme. Ja, und natürlich sind auch noch ein paar Dinge dann notwendig, um eben die Systeme, die dann in die von SAP in der Cloud gemanagt werden sollen, meinetwegen in Azure, dann eben auch in so einen gewissen Status zu bringen, also ready zu machen. Ja. Erstmal unabhängig davon, dass da auch die Kolleginnen und Kollegen dort, die sich mit Lizenzen auseinandersetzen, bei dem betreffenden Kunden da, natürlich auch in diesen Transformationsprozess irgendwo mit eingebunden sind. um einfach eben eins dann auch nachzuhalten, nämlich wie viel ist denn jetzt schon in der Cloud, damit man eben auch nachhalten kann. Jetzt werde ich gerade gewarnt hier, dass was passiert, aber alles gut. Dass diese auch committeten Umsätze, also das ist ja eigentlich committed, also das Geld ist, wenn man will, schon bezahlt. Und für dieses bezahlte Geld will man natürlich auch zusehen, dass dann die Sachen in der Cloud sind. Also ist der Vertreter dann zum Thema Lizenzmanagement auch eben in diesen Transformationsprojekt mit involviert, ne? Hat man gleichzeitig natürlich auch noch die Herausforderung, dass der Rückbau auf oder in der On-Premise-Umgebung natürlich auch nachgehalten werden will. Und dann habe ich fast schon so ketzerische Art und Weise dann mal gefragt, ja, ob denn jetzt der Kunde da final davon ausgeht, irgendwann diese Verträge, die er jetzt für die On-Premise-Nutzung noch hat, wo jetzt SAP in diesem Reisen-SAP-Vertrag das Recht eingeräumt hat, natürlich ja, Software-Lizenzen in gewisser Weise stillzulegen und damit die Wartungsgebühren zu reduzieren. Ne? Ob er denn wirklich davon ausgeht, dass er diese Sachen jemals loswerden wird. Und habe dann das mit natürlich mit so einer gewissen Argumentation verbunden, dass er vielleicht auch schon die Entscheidung getroffen wurde, eben bestimmte Systeme, die sich zum Beispiel jetzt nicht einfach so, auch wenn es da irgendwann mal ein End-of-Support-Datum gibt, sich aber jetzt nicht einfach so schnell mal in Richtung S4 migrieren lassen. Oder weil man eben trotzdem sagt, ja, die sollen zwar migriert werden, aber vielleicht eben bestimmte Systeme dann im Sinne von Archivierung dann eben noch on-premise gehalten werden, sodass sie ja, im Bedarfsfall dann nochmal sich anzapfen lassen, um dann Daten auszulesen. Und alleine für diese, Anforderungen dann weiterhin ein Vertrag notwendig wäre, um diese Fälle der On-Premise-Nutzung, die sind ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, das wird sicherlich viele anderen Kunden auch so gehen, dann eben weiterhin noch diesen Vertrag notwendig machen, die Komplexität mitnichten kleiner wird. Ja. Ich denke mal, wo man drauf abzielen kann, aber das hat dann weniger was mit Lizenzmanagement zu tun, ist, dass natürlich aufgrund des veränderten Betriebsmodells, ne, also SAP übernimmt dann eben tatsächlich den Betrieb und die Wartung dann dieser SAP-Systeme und übernimmt vielleicht auch eben einige basisadministrative Aufgaben. Da könnte ich sagen, ja klar, dann geht der Aufwand zurück im Lizenzmanagement, Software Asset Management, IT Asset Management sicherlich nicht. Und alleine schon aus der Idee heraus, dass natürlich auch hier die meisten Hersteller jetzt auch auf, ich sage jetzt mal, ja wirklich solche Commitment-Verträge gehen. Also man sagt ja einfach nur hier, liebe SAP, das ist ungefähr das, was ich da machen will. Und die SAP sagt dann, alles fein. Da gibst du mir jetzt jedes Jahr so und so viel 100.000 oder Millionen Euro und dann kannst du dich, lieber Kunde, ja austoben. Da gibt es gewisse Vorlaufzeiten und natürlich, wenn du dann sagst, ich möchte es nicht mehr haben, sind solche, auch Rückbaumaßnahmen oder Deaktivierungsmaßnahmen vorher mitzuteilen und dann versuchen wir das natürlich in einer definierten Frist dann auch umzusetzen. Da gibt es auch SLAs in den Verträgen mit Reisel, SAP und so weiter und so fort. Und bei Microsoft könnte ich das noch viel dynamischer halten, ne? Weil da ist ja eigentlich nur Microsoft, der die Plattform zur Verfügung stellt in Azure und dann kann ich jetzt sagen, ja gut, heute mache ich dieses System und dann morgen mache ich ein anderes. Ja, klar, gibt es dann im Sinne der Kosten, die für die Nutzung des Systems entstehen, Einsparmöglichkeiten, die sich aus der aus einer etwas längeren Bindung dann in ein bestimmtes Template heraus ergeben. Also so Reserved Instances und was sich alles da kommt. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe aber zumindest einen Gestaltungsspielraum. Und dieser Gestaltungsspielraum heißt, wenn du also weißt, du lieber Kunde, dass du bestimmte Dinge nicht mehr brauchst, ne, dann kannst du ja sagen, ich will es jetzt eben nicht mehr nutzen. Dann wird das deaktiviert, dann hast du da vielleicht noch eine gewisse Zeit dann eben Leserechte drauf oder kannst zumindest eben das noch parallel meinetwegen noch mitnutzen. Dann aber ist es irgendwie weg und dann kannst du was Neues damit machen. Ja? Und dann nutzt du das eben bei mir geparkte Geld sinnvoll eben für die Zwecke, die du vorsiehst. Aber bedeutet natürlich auch, dass die Dynamik, mit der heute auf solche Daten dann geschaut wird, auch eine ganz andere ist. Also ich könnte jetzt so sagen, ich will jetzt nicht irgendwie minütlich schauen, wie denn wirklich die aktuelle Utilization, wie es so schön heißt, dann von irgendwelchen Cloud-Umgebungen konkret aussieht. Aber es ist eben vielleicht mehr als nur einmal die Woche oder mehr als nur einmal im Monat, wo dann eben jemand aus dem Lizenzmanagement sich bestimmte Daten anschaut. Und ich kenne Unternehmen, die haben dann gesagt, ja, machen wir jetzt Microsoft Enterprise Agreement, da muss ich ja eigentlich nur noch einmal im Jahr ein True-Up machen. Und dann sehe ich natürlich zu, dass vor diesem True-Up-Termin die Daten zusammengetragen werden. Da habe ich mal in diesem einen Quartal ein bisschen mehr Aufwand und dann denke ich mich wieder schlafen. Also jetzt ist es ja auch zum Beispiel so, selbst wenn ich jetzt eben Microsoft Online Services nutzen möchte, habe ich natürlich eine bestimmte Anzahl von M365, was auch immer. Ja. Habe ich aber plötzlich einen Mehrbedarf über diese geplante Menge oder auch im Vertrag verankerte Menge hinaus, wo ich ja auch einen Lizenzschlüssel habe, in dem dann diese Mengen mit hinterlegt sind. Ne? Jetzt brauche ich mehr, was mache ich dann? Dann heißt es ja auch, ich muss jetzt trotzdem dann meinem Reseller oder Microsoft mitteilen, dass es diesen Mehrbedarf gibt. Dann gibt es natürlich dann eine sogenannte Registrierung oder eine Reservierung. Und dann wird trotzdem zum True-Up-Termin dann aber rückwirkend für die Dauer der vor diesem True-Up-Termin eben stattgefundenen Nutzung dann diese entstandenen Kosten, Subskriptionsgebühren natürlich nachfolgend in Rechnung gestellt. Ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich also eine etwas höhere Dynamik im Sinne der Subskriptionsbedarfe. Ne? Ich kann ja nicht einfach mehr übernutzen, ohne dass ich nicht eine Lizenz habe. Nein, ich muss die Sachen auf jeden Fall zumindest reservieren. Ja, ich muss also irgendeinen darüber informieren, dass ich jetzt mehr brauche. Ja. Ich kann natürlich auch sagen, ich brauche jetzt weniger, aber das ist zum Beispiel im Enterprise Agreement dann eigentlich immer nur zum Jahrestag dann möglich, das Ganze wieder zurückzufahren. Ja, ich könnte aber dann zum Beispiel auch sagen, wenn ich eine höhere Flexibilität will, dann mache ich was mit dem Cloud Solution Provider oder Partner und da kann ich auch auf Monatsebene dann die Entscheidung treffen, ob ich weiter nutze oder nicht. Aber man merkt schon aus dem, was ich gerade hier so versuche, so an dem einen oder anderen Beispiel aufzuzeigen, es entsteht eine ganz andere Dynamik. Dynamik bei der Bedarfsbewertung, Nutzung, Zuweisung von Subskription, Allokation von bestimmten Budgets, die dann eben mit der Verwendung von Servern oder Services und allen möglichen Angeboten dann, die auf so einer Cloud-Plattform von einem Hyperscaler zum Beispiel angeboten werden, verbunden ist. Und jetzt kommt eben auch noch dazu, ne, dass ich natürlich eben so diese Vielfalt von Services habe und sicherlich jetzt auch, ich sage es mal ja, mit den Möglichkeiten der Cloud sicherlich auch noch jetzt andere ja, Ideen auch auf Seiten der Anwender entstehen, was man denn alles jetzt toll mit solchen Services machen kann. Und dann habe ich natürlich auch eine gewisse Zunahme an Dienstleistern, mit denen ich als Kunde dann auch oder Unternehmen arbeite. Ja. Und da entsteht natürlich nochmal eine gewisse Dynamik und Komplexität. Alles fühlt für sich genommen, ne? Oder für sich genommen wirkt das einfach in der Menge. Ist das für eine, ich sag mal, für eine Abteilung, für einen Bereich, der eigentlich mit der Zielsetzung Lizenzmanagement, Subskriptionsmanagement, wie man das Kind jetzt auch immer nennen mag, dann am Ende für ein Unternehmen auch abzubilden, mit Herausforderungen verbunden. Weil ich könnte jetzt sagen, also habe ich jetzt eben nur eine bestimmte Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, also entweder fokussiere ich mich dann auf bestimmte Themen und muss dann einfach Sachen mal ignorieren oder eben kann es dann nicht bearbeiten, kann bestimmte Sonderprojekte nicht unterstützen. Ja, oder ich brauche eben mehr Personal. Oder ich greife auf Dienstleister zurück. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, den man in dem Kontext natürlich jetzt überlegen könnte. Also sagt, ja, es kann ja nicht einfach die Antwort sein, dass man mehr Leute braucht. Also glaube ich, jemand, der so ein Team verantwortet und sagt, ich brauche jetzt mehr Geld, weil ich brauche mehr Leute. Ja. Oder eben ein Dienstleister, der wird wahrscheinlich trotzdem erstmal ein gewisses Kopfschütteln auf der Gegenseite verursachen, die eben dieses Geld dann freischaufeln müsste oder diese Budgets zur Verfügung stellen sollte. Ja. Ich glaube, dass es dann einen Mehrwert daraus gibt, dass sich Leute darum kümmern und dass es nicht völlig außer Rand und Band gerät. Ich glaube, das ist unbestritten. Ja. Aber dafür dann wiederum Geld in die Hand zu nehmen, das ist vielleicht dann trotzdem etwas, was sich nicht so leicht umsetzen lässt. Jetzt komme ich aber mit so ein paar Ideen, wie man das ja dann trotzdem hebeln könnte. Also ein Beispiel habe ich schon genannt. Das wäre so das Thema nochmal thematischer Fokus. Also es ändern sich definitiv Risikoparameter und damit natürlich vielleicht auch die Notwendigkeit, bestimmte Kontrollen ja auch umzusetzen. Und vielleicht ist ja die Regelmäßigkeit dieser Kontrolle nicht mehr so gegeben. Also denken wir mal an das Thema Incompliance, also sozusagen eine Fehl- oder Falschlizenzierung, sodass man sagen könnte, ich habe jetzt einfach weniger von dem, was ich eigentlich vorliegen haben müsste, um eben aus Lizenzsicht korrekt lizenziert zu sein. Da kann ich sagen, das ist ein Thema, das hat an Bedeutung abgenommen. Ja. Gerade auch die Auditfrequenz bei den großen Herstellern wie Microsoft oder meinetwegen auch IBM. Ich denke, sicherlich IBM ist jetzt noch nicht ganz so ein gutes Beispiel, aber da muss man schon sagen, das ist jetzt nicht mehr so sehr im Fokus, wie das noch vor, sag ich jetzt mal, 10 Jahren der Fall war. Also kann ich alleine schon durch eine etwas intelligentere Zuweisung von Aufgaben oder eben auch der Veränderung von bestimmten Prozessfrequenzen vielleicht da auch eben Kapazitäten freischaufeln, die für solche Themen wie eben größere Komplexität durch Cloud, durch Hybrid-Szenarien, durch andere Themen wie Open Source, Containerisierung und was weiß ich, um das sozusagen adressieren zu können. Ja, weiterer Punkt wäre natürlich nochmal viel stärker auf das Thema Digitalisierung zu schauen. Also Digitalisierung der eigenen Prozesse im Bereich Lizenzsoftware und IT-Asset-Management. Ich glaube auch, dass die Tools, die es da momentan noch am Markt gibt, nicht wirklich diesen Prozessgedanken allzu gut abbilden. Und da kann man aber nach meinem Dafürhalten sicherlich noch auch Effizienzgewinne realisieren. Und damit wiederum Kapazitäten freischaufeln für eben diese zusätzliche Komplexität, die es zu managen gilt. Und sicherlich haben die Tools auch Möglichkeiten, mit gewissen Automatismen, vielleicht auch hier und da mit künstlicher Intelligenz, den einen oder anderen Komplexitätszuwachs zu kompensieren, vielleicht sogar überzukompensieren. Und zu guter Letzt, und das ist, glaube ich, auch noch viel der größere Stellhebel, muss man sich ja trotzdem die Frage stellen, warum haben wir eigentlich dann so viele kleine Services? Ist das wirklich so gut? Na, ich meine, es gibt sicherlich sehr konkrete Anforderungen, wo dann eben auch meinetwegen nur 1-2 Spezialanbieter am Markt dann irgendwie diesen Service auch meinetwegen als Cloud-Service anbieten. Und dann kann ich jetzt auch schlecht diskutieren, wenn eine Fachseite sagt, das braucht man. Ne? Mindestens einen dieser Hersteller sollte man dann irgendwie nutzen, dass man das auch tut. Aber die Frage darf ja erlaubt sein, muss man mit allen denkbaren Hyperscalern dann eben auch entsprechende Vereinbarungen haben. Also mit Azure, also Microsoft, mit AWS, mit Google Cloud und ich meine, mittlerweile denkt ja auch Oracle, sie können als Hyperscaler am Markt aktiv sein. Ja, also bieten auch Infrastruktur als Service an. Und da kann man auch Windows-Server drauf lassen. Also ganz spannend, da auch mal Fragezeichen dahinter setzen. Aber ja, und wie viele Hyperscaler will ich haben? Oder reicht nicht vielleicht 2? Ja. Oder wie viele verschiedene Services für einen und denselben Anwendungsfall will ich im Unternehmen nutzen? Also brauche ich für das Thema Customer Relationship Management Microsoft Dynamics, Salesforce und Oracle CRM? Fragezeichen. Also was will ich damit sagen? Also kann man nicht eigentlich so grundsätzlich nochmal das Thema Komplexität anders denken und dann in Richtung Portfoliobereinigung auch Initiativen starten und damit, und das könnte ja auch ein Impuls sein, der aus dem Lizenzmanagement, Software Asset Management, IT Asset Management kommt, dafür sorgen, dann wieder mit der bereits bestehenden Kapazität und den bereits vorhandenen Kompetenzen dann auch wiederum mit eben verschiedenen Komplexitätsveränderungen trotzdem gut zurechtzukommen. Ja. Eins ist sicherlich klar, also gerade solche Veränderungen im Bereich Portfolio oder eben den im Einsatz befindlichen Softwareprodukten, Services, den dahinterliegenden Lieferanten, ja, also was weiß ich, man nutzt, keine Ahnung, über 1000 verschiedene Services und Softwareprodukte von mehreren 100 Lieferanten, also ob man dann eben mit all dem weiter zusammenarbeiten will und muss, Fragezeichen, aber wenn ich denn jetzt entscheiden würde, dass ich das bereinigen will, dann ist das natürlich jetzt nicht ein Projekt, das machst du mal in einem Tag. Also das ist auch wiederum mit Aufwand verbunden. Und ich glaube, das ist, was viele Unternehmen scheuen. Also so eine Veränderung herbeizuführen, dann kommt wiederum der Druck, dass man sagt, ja komm, ey, Lizenzmanagement, das müsst ihr doch jetzt noch irgendwie hinkriegen. Und insofern sind teilweise diese Aussagen natürlich immer mit so einem gewissen mit einer gewissen Distanz zu sehen und auch sicherlich eben tatsächlich mit den Argumenten, die ich gerade ja versucht habe, auch mal so in einen Zusammenhang zu bringen, dann auch vielleicht mit der Antwort zu belegen, nee, das geht nicht mit weniger, das geht nur mit mehr. Ja? Außer, und jetzt kommen sozusagen die Argumente, die helfen könnten, zumindest auf lange Frist, den mit diesen Komplexitäten verbundenen Aufwänden irgendwie zu begegnen. Ne? Also nochmal, das große Thema, Portfoliobereinigung oder eben, ich sag mal, Reduzierung der Softwareprodukte, Services auf das, was wirklich notwendig ist. Also wirklich mal so ein Capability-Mapping zu machen und dann wirklich zu schauen, was wird wirklich vom Unternehmen auch sinnvoll genutzt. Wie viele Services gibt es eigentlich, wo die Nutzungsquote, und ich rede nicht von der Anzahl der User, sondern das, was der Service kann, ja, faktisch, oder was die Software kann, wie viel davon wird genutzt. Ja. Dass man dann vielleicht nach passenderen Lösungen Ausschau hält. Und dann natürlich die passendere Lösung auch implementieren. Ne? Das ist also dieses große Rad, was man dreht. Ein bisschen kleiner gedreht, so im Sinne von Digitalisierung innerhalb vom Lizenzmanagement, also stärkere Implementierung, Verwendung von passenden, geeigneten Tools. Groß an die ganzen Tool-Kollegen da draußen. Habt ihr nicht wirklich viele gute Lösungen dafür? Ich glaube, es gibt ein paar gute Ansätze, aber im Sinne von Prozessdigitalisierung ist das alles noch so ein bisschen, also kratzen an der Oberfläche. Ja. Da kommt schon direkt so ein Warnsignal, also nach dem Motto, kritisiert das nicht allzu sehr. Ich möchte sagen, da gibt es ein paar gute Ideen, aber ich glaube, oder mich wundert es nicht, ich habe jetzt auch diese Woche mit einem anderen Kunden gesprochen, wirklich ein großer Kunde mit über 100.000 IT-Usern weltweit, die haben sich Bots gebaut, ja, um zum Beispiel bestimmte Portale von Anbietern von Cloud-Services auszulesen. Also weil dort die Auswertung dann eben, die eigentlich standardmäßig dort in den Dashboards bereitgestellt wird, fehlerhaft ist, nachgewiesenerweise fehlerhaft ist, und bauen dann eben solche Lösungen, sicherlich auf Basis von irgendwelchen Low-Code-Application-Plattforms, ja, um dann aus diesen schlechten Daten bessere Daten zu machen. Aber ich will das nur aufzeigen, dass man ja genau eben hier so ein Beispiel von Prozessdigitalisierung sieht, weil sie auch sagen, wenn ich mich jetzt jedes Mal damit auseinandersetzen muss, diese Daten mir zu ziehen, und das sage ich jetzt auch mal, ja, selbst wenn ich das dann eben in einem Tool mir anzeigen lasse, ist es ja trotzdem, ich sage es mal in dem Sinne, fehlerhaft, weil eben die Daten, die eigentlich von dem Portal bereitgestellt werden und nur von dem Tool anders visualisiert, aber nur durchgereicht werden, dann natürlich, ja, noch eine weitere Analyse bedürfen, ist das nicht wirklich eine gute Prozessdigitalisierung. Aber lange Rede, kurz Sinn, das ist noch ein Gestaltungsfeld, ja, das Digitalisieren von Prozessen im Lizenzmanagement, im Software Asset Management, im IT Asset Management, gerade so das Thema Datenaufnahme, Datenanalyse, Ableitung von Berichten, kann man, glaube ich, noch intelligenter lösen, sicherlich auch über andere Operating Models, also beispielsweise durch Hinzuziehung von Dienstleistern oder die stärkere Verpflichtung von Dienstleistern, auch gerade denen, die Services bereitstellen, hier eben auch gute, verwertbare und auch korrekte Daten zur Verfügung zu stellen. Ja. Da kann man, glaube ich, auch noch was hebeln. Und ich sage nochmal, auch mit einer anderen Fokussierung auf bestimmte Themenbereiche oder Prozessschritte, die in der Vergangenheit eine höhere Priorität hatten. Ja, also ich sage nochmal sowas wie Compliance-Kontrolle. Ja, wie gesagt, da gibt es den Gegeneffekt dann eben von einer Art Kostenkontrolle. Ne? Unter anderem dann eben abgebildet auch in diesem FinOps-Ansatz, was für mich so eine Spezialisierung im Bereich IT-Asset-Management ist. Das mal sozusagen als kleine und vielleicht jetzt auch an der einen oder anderen Stelle nicht perfekt strukturierte Themen- oder Ideensammlungen. Ich hoffe, das hilft auch dem ein oder anderen Zuhörer nochmal selber so kritisch auf seine aktuelle Situation zu schauen. Und wenn da Bedarf besteht, also bei dem Kunden, von dem ich gerade komme, haben wir eben auf dem Weg jetzt nochmal sowas wirklich wie so eine Personalbedarfsplanung gemacht. Eben ausgehend von einer Reifegradanalyse, um zu sehen, an welchen Stellen ist auch noch ein Defizit im Prozess. Ein Defizit im Prozess ist sowas wie, wir haben zwar ein Tool, aber das liefert uns gerade keine Daten. Und was macht dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin? Manuell die Daten aus einem anderen System ziehen, ja, oder aus mehreren Systemen, dann in einer Excel-Tabelle zusammenführen. Ne? Also ja, solche Personalmehrbedarfe, die sich einfach auch sich aus Prozessdefiziten ableiten, dann eben zusammenzuführen, mit Zusatzthemen zu verbinden und daraus abzuleiten, wie viel Mitarbeiter wirklich notwendig wären, um der Erwartungshaltung des Managements auch gerecht zu werden oder, ich nenne es mal, den Auftrag an diese Einheit auch zu erfüllen. Ja? Und da gibt es eben zum Beispiel definierte KPIs, sowas wie Einsparungsvolumen oder ja, ich sag mal auch Stilllegungserwartung an bestimmte Softwareprodukte, die nachgehalten werden und so weiter und so fort. Also wenn da Fragen sind, gerne an mich. Ich denke, die Kontaktdaten sind allen gut bekannt. Und ansonsten wünsche ich allen noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin.